Geschichte aufzuschlagen, 219.
Wir dürfen
also.
Zuvor ein Gebet sprechen. Neige uns zu dein Ohr und höre, mach auf das Auge und schaue an die Verwüstung deiner Stadt, über die dein Name ward genannt. Nicht um unsere Gerechtigkeit willen hoffen wir die Gewährung unserer Bitten, wohl aber um deiner Barmherzigkeit willen, die unendlich ist. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, merk auf uns und tue es, versäume nicht um deinetwillen, o Gott. Unser Vater, unser allerbarmender Vater, gib uns ein Zeichen zum Guten. Sammle unser Zerstreuten von den vier Ecken der Welt. Auf das erkennen und wissen alle Völker, dass du bist unser Gott. Ja, du, Gott, bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Bildner. Deiner Hände Werk sind wir alle. Hilf uns um deines Namens willen, unser Hort, unser Herr, unser Erlöser. Sei mild und schonend, Herr, gegen dein Volk. Gib dein Erbe und Eigentum nicht hin der Schmach der Völker, die über uns herrschen. Warum soll man sagen, unter den Völkern, wo ist ihr Gott? Wir wissen, dass wir gesündigt haben. Wir sind schuldig. Keiner steht uns bei. So möge dein großer Name uns beistehen in der Zeit der Not. Wir wissen, dass kein Verdienst an uns ist, so tue Gnade an uns um deines Namens willen. Diese Gebete haben mich in einer Weise überrascht. Es sind jüdische Gebete, Gebete Israels, die seit Jahrhunderten gedruckt vorliegen und die gebetet werden in den Synagogen und vor allen Dingen auch in den Häusern. Es sind so ergreifende, tiefe, gewaltige Gebete, die haben das Denken in meinem Leben wieder stark beeinflusst. Ich möchte dazu noch eine Begebenheit sagen, da kommt der Rabbi in die Synagoge hinein und dann sieht er seinen Nachbarn, den Levi, in der Synagoge sitzen und der weint und der schluchzt und weint und dann geht er zu ihm hin und sagt, du Levi, du glaubst doch gar nicht an Gott, warum weinst denn du? Du glaubst nicht an Gott und weinst, warum? Ja, sagt der Levi, dann weißt du, Rabbi, ich glaube nicht an Gott. Und wenn es nun doch einen gäbe, dann wäre es zum Weinen. Und dann sagt er, aber weißt du, ich glaube nicht an Gott. Und wenn es jetzt wirklich keinen Gott gäbe, sagt dann wäre es jetzt recht zum Weinen. Dann wäre es erst recht zum Weinen. Wenn es wirklich keinen Gott gäbe, sagte, dann wäre ja alles umsonst. Dann wäre unser Weg, unser Volk und alles wäre umsonst und alles wäre eine Lüge. Auch dieses ist Gedankengut und lebendiges Denken unter den Juden. Und ich möchte aber in dem kurzen Zeugnis auch noch in ganz besonderer Weise, was mich durch den Paulus immer wieder überrascht, denn keiner sagt ja solche Tiefen und solche Wahrheiten, wenn es gerade um den Glauben geht. Ich möchte, ist aber auch schon in den Tagen immer wieder aus dem 1. Korinther 15 erinnert worden, ich habe mal für mich eine Gleichung gesetzt, eine mathematische Gleichung, wenn ihr wollt, aber ich nehme es mal so an, dass immer etwas gleichgesetzt wird, dass das also miteinander nicht nur in einem Zusammenhang steht, sondern dass es gleich ist, darum ja auch eine Gleichung, nicht? Und da bin ich zu der inneren Überzeugung gekommen, dass der Glaube, nun ist das Wort ja nicht nur abgewirtschaftet und abgedroschen und abgegriffen und vom Inhalt fast leer geworden und aber auch los geworden. Und darum sage ich diese Gleichung mal ganz vorab, sondern meine Gleichung, die heißt Glaube gleich Jesus Christus. Und Jesus Christus ist für mich auch gleich der Glaube. Ist gleich der Glaube. Ohne Jesus Christus im Auge zu haben, ihn anzuschauen mit den Augen des Herzens aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes, ist kein Glaube. Und da möchte ich nur an zwei Verse aus dem 1. Korinther 15 erinnern, die mir dazu, wenigstens für mich und aus meiner Schau gesehen, diese wichtige Bedeutung sagt. Und ich habe dazu auch immer Mühe, die Folgerung daraus zu ziehen, nämlich wenn ich das Wort Glauben nennen will und aussprechen will und auch darin denke, ich bemühe mich sehr stark nicht mehr zu sagen, ich glaube, der Zug, der fährt dann und dann nicht, oder was da so alles im alltäglichen Wirrwarr und in der Denklosigkeit unseres Denkens geht, ne? Und in der Ziellosigkeit. Da sagt der Paulus im 1. Korinther 15, sagt er an zwei Stellen ganz entscheidende Aussagen. Er sagte, wie sagen etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist doch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, alles vergeblich. Und da sagt er dann weiter, euer Glaube aber auch. Ohne Auferstehung Jesu, ohne die Person Jesu, darum ist der Glaube für mich immer eine ganz total personenbezogene Sache. Ist zwar schlecht gesagt, denn personenbezogene Sache ist an sich ein Widerspruch in sich selbst, ne? Aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Glaube ist nur auf den Auferstandenen, auf Jesus Christus zu beziehen und bezogen. Das sollten wir, wenn es sich um den neuen Denksinn, um den es sich ja dreht. Heinz Schumacher hat gestern oder vorgestern so diese Wellenlinie des Auf und Ab, hat er so gezeigt, immer die Tiefen und dann die Höhen. Das ist ja so eine Achterbahn, nicht? Die Achterbahn der Gläubigen. Also man könnte sagen, es ist so, aber ich meine nicht unbedingt, dass es so sein muss. Da ist mir dann auch noch eine andere Sache aufgegangen. Wenn es sich nämlich wirklich um den alten und den neuen Menschen dreht, und um dreht es sich ja. Und den hat ja nur der gläubige Mensch. Nicht? Darum ist ja auch, wie ich nehme, ich zitiere Hachmann, wenn ich das sagen würde, dann wäre das ja schon viel ärger. Aber wenn das ein gläubiger Mediziner sagt, dann glaubt man das schon eher. Ne? Dass der gläubige Mensch, aber das hat Hermann Zeiss auch schon gesagt, ne? Nebenbei, dass der gläubige Mensch der einzig schizophrene Mensch ist. Der alte und der neue Mensch, den gilt jetzt nach Epheser Brief ja anzuziehen, den auszuziehen, den alten muss ich erst ausziehen. Bevor ich etwas anderes anziehe, muss ich den alten erst ausziehen, um den neuen anzuziehen. Und von diesem Bild her kommen wir nicht zu einer Tal- und wieder Höhenlinie, sondern da gilt es, dass der alte immer auf der untersten Linie zu halten ist, nicht? Der will zwar immer mal so ein bisschen rauf, ne? Da muss man den...
Nicht nur ein bisschen.
Nicht nur ein bisschen. Ja, da kann man sagen, Alter hat doch Erfahrung, nicht? Ja. Und dass der Alte unten zu bleiben ist, aber der Neue, im Anschauen des Christus, ist er immer oben. Und von dem möchte ich jetzt noch ein Wort, ja, das eine Wort noch lesen, das war also, dass unser Glaube vergeblich ist. Und dann steht noch im 14. Vers, wäre Christus nicht auferweckt, da steht nochmal dasselbe, dann ist unser Glaube umsonst. Töricht. Nun lasst mich noch lesen, ich lese das nur aus dem Timotheusbrief, aus dem 2. Kapitel. Ich lese es nur, weil es so schön ist. Es ist Wort Gottes. Ab 7. Vers, da sagt Paulus, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben, und es geht ja immer wieder auch das durch die Welt, wer glaubt, weiß nichts. Nicht? Glauben heißt nichts wissen. Da protestiere ich immer, auch bei Ungläubigen nicht. Kommt dir mal vor, dass sie sagen, Glauben heißt nichts wissen. Da protestiere ich. Und hier sagt der Paulus, dass ich das Verständnis gebe in allen Dingen. Der Gläubige darf der mehr wissen, darf er nicht alles wissen. Wir sind so bescheiden oft, in einer falschen Bescheidenheit, ihr Lieben. Das ist Mangel des Glaubens oft. Dann heißt es weiter im 8. Vers, halte im Gedächtnis, in der Zielgerade, möchte ich mal sagen, Jesum Christum, auferweckt aus den Toten. Sagt Paulus während Timotheus schreibt. Jesum Christum, auferweckt aus den Toten. Aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide. Bis zu Banden, wie ein Übeltäter. Das kann uns ja schlechthin gar nicht mehr passieren, nicht? Habt ihr mich verstanden? Ich habe gesagt, das kann uns ja schlechthin gar nicht mehr passieren. Nämlich Trübsal leide bis zu Banden wie ein Übeltäter. Aber das Wort ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles, um der Auserwählten willen, auch, dass auch sie die Seligkeit erlangen, die in Christo Jesu ist, mit ewiger, unaussprechlicher Herrlichkeit. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, sind wir mit ihm gestorben? Sind wir mitgekreuzigt, das sind wir wirklich ein Schauspiel, aber als Gekreuzigte. Und es lässt sich ja nur einer kreuzigen, der weiß, ich bin ein Übeltäter, ich habe die Strafe verdient. Und das liegt auch viel in den Gebeten Israels drin. Ich habe immer gedacht, man muss denen ganz zart, beibringen, ihr Lieben, die wissen das durch Jahrtausende hindurch, wissen sie, wir sind schuldig. Wir sind an allem schuldig. Wir haben gesündigt. Das wissen die sogar als Folge, was sie im Holocaust erlebt haben. Das wissen sie. Das muss man ihnen zart beibringen. Das wissen die. Wir sind schuldig. Wir sind Mitgestorbene, so werden wir auch mit ihm leben. Leben wir in ihm? Lebt Jesus in uns? Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. So werden wir auch mitherrschen. Wenn wir leugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu. Welch ein Trost, welch eine Stille, welch ein Ruhen in Christus Jesu. Dann noch ein letztes Wort aus dem Johannes 16. Ich glaube, es ist der letzte Vers. Ja, der 33. sogar. Da sagt der Jesus zu den Jüngern: Dies haben wir zu euch geredet, habe ich zu euch geredet. Auf, dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Drangsal, sagt er. Aber seid guten Mutes. Da können wir doch wieder mit nach Hause marschieren, nicht? Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Dann haben wir sie auch überwunden. Stimmt's? Amen.
Habe ich noch was zu sagen? Die zwei Geschwister, die uns so erfreut haben eben, ja, die kenne ich schon etliche Jahrzehnte. Und die Sängerin, die ist in der Nähe von Zürich, im Sieltal, aufgewachsen, mit der Sieltalbahn auch nach Zürich gefahren, wie ich. Sie hat mich so etwas angeguckt, immer wieder, und ich sie. Wir haben einander aber nicht gekannt. Dann hat es Gott so gefügt, ja, dass wir dann innerlich merkten, eigenartig, wir gehören ganz zusammen im Glauben. Und dann merkte ich immer mehr, oh, eigentlich gehört das Mädchen auf die Bühne im Opernhaus in Zürich. Ja. Und dann kam die Kunde, ja, Bruder Beri und die Anne, die wollen heiraten. Da war ich nicht der Einzige, der gedacht hat, das nimmt mich wunder, wie das herauskommt. Nun, wir sind alle Zeugen, wie es herausgekommen ist. Nun noch ein wunderbares Wort aus 2. Samuel 23, die ersten wenigen Verse. 2. Samuel 23. Und dies sind die letzten Worte Davids. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist Jehovas hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Das heißt der Geist Christi. Also von wem haben wir alle Psalmen Davids empfangen? In dieser Weise war David der Mann nach dem Herzen Gottes. Der Liebliche in Gesängen Israels. Weiter. Der Geist Jehovas oder Christi hat durch mich gesprochen und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels zu mir geredet. Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottes Furcht. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Und jetzt wunderbar, für heute gelten, passen. Ein Morgen ohne Wolken. Da hat Gott dem David schon den Blick in die unendliche Herrlichkeit geschenkt. Ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen sproß das Grün aus der Erde. Soweit.
Was sagen soll? Ja, also, als ich diese Worte gehört habe, die mein Vater eben vorgelesen hat von David, vom hochgestellten Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs, da wird mir immer wieder das Wort der Gesalbte wird mir so groß. Wir wissen nach Jesaja 61, der Geist des Herrn liegt auf mir, steht dort, weil er mich gesalbt hat. Und diese Salbung, was bedeutet das? Wir lesen im Neuen Testament immer wieder in Christo, das schöne Wort in Christo. Das heißt ja im Gesalbten. Und der Geist ist fähig, uns zu leiten, aber immer nur dann, wenn wir in Christo Jesu sind. Wem geht es nicht so wie mir, dass wir oft nicht richtig beten können? Dass wir oft keine Worte finden? Besonders am Morgen, wenn man noch so halb schläft oder halb taumelt in Träumen oder einfach noch nicht recht wach ist und dann der erste Gedanke sollte ja an unserem Herrn sein. Ich habe schon oft bemerkt, dass wenn ich abends so richtig in Liebe zum Herrn eingeschlafen bin, mit seinem Wort im Herzen und auch im Gebet, habe ich dann festgestellt, dass ich dann auch aufwache in Christo Jesu. Und wenn man noch ein bisschen zu lange Fernsehen geschaut hat oder sonst den eigenen Gedanken nach geschwärmt oder nachgetrauert hat, dass man dann halt auch am Morgen nicht aufwacht in Christo Jesu. Also in Christo Jesu zu sein ist einfach das Höchste. Aber das Ganze hat ja etwas wunderbar Gutes, alles hat seine guten Seiten. Wir stellen im Glaubensleben, in unserem Glaubensleben, je länger, je mehr fest, dass wir wirklich und wirklich ohne ihn nichts sind und nichts tun können. Wir glauben es ja nicht. Wir glauben es so mit dem Verstand, wenn wir zum Glauben kommen. Wenn wir jung sind im Glauben, sagen wir, ja, das stimmt alles, aber ich, und dieses Aber-Ich ist uns schon nicht mehr so bewusst. Es ist uns nicht bewusst, dass wir wirklich in jedem Atemzug auf ihn angewiesen sind. Und dieser Weg von der Theorie, vom Erfassen im Kopf, von der Theorie hin bis zu unserem innersten Menschen, dazu brauchen wir ein Leben. Oder Gott hat viele Mühe mit uns und braucht ein Leben. Diese Salbung des Geistes, die dauert bei uns ein Leben lang. Denken wir nur an die 9 Früchte des Geistes in Galater 5, Vers 22. Bis wir das erreicht haben, viele und ich konnte es lange Zeit nicht mal auswendig, diese 9 Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Friede und so weiter, wer macht weiter? Ja. Bis zur Enthaltsamkeit oder noch besser, bis zur Selbstbeherrschung. Ich hatte viel Ärger im Geschäft in den letzten paar Wochen. Das kam bis zu einem Wutanfall. Und da musste ich wieder feststellen, dass ich einfach noch nicht so in Christo Jesu bin, wie ich es sein sollte. Gott hat es mir allerdings geschenkt, dass ich den Mann, den ich in meiner Wut so fürchterlich angeschnaubt habe, dass ich ihm am gleichen Tag noch in einem Gespräch um Verzeihung bitten konnte. Und da habe ich wieder festgestellt, das hat nur der Heilige Geist gewirkt. Denn ich war so in meinem Stolz verletzt. Ich war so in meinem beruflichen Können unterschätzt und missverstanden in meinen Augen. Und verkannt von diesem Mann, dass ich nun meinte, wirklich ihm alle Schande sagen zu müssen. Was ich auch getan habe. Und dann kam die zarte Stimme des Heiligen Geistes. Es ist genau so zu erklären, wie wenn ich ein bisschen viel Sonne bekomme und dann die zarte Sonnencreme mich schützt vor Verbrennungen. Vor allem in der Tropensonne. So war diese Salbung des Heiligen Geistes eine zarte, liebkosende, streichelnde Geste des Heiligen Geistes, der mir sagte, bitte, das war doch nicht im Geiste Christi, wie du mit dem Mann umgegangen bist. Und deshalb war ich dann auch fähig, mit meinem Stolz zu brechen. Nicht ich war fähig, schon wieder falsch gesagt. Sondern der Geist hat mich so weit gebracht, dass ich mich einfach beugen musste unter meinen Jähzorn, unter meine Rechthaberei und diesem langjährigen Freund dann sagen konnte, du, es tut mir leid, vergib mir, ich habe dir Unrecht getan. So ist es ja dem David in seinem ganzen Leben oft gegangen. Deshalb, diese letzten Worte Davids, die sind so wunderbar und ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir kurz vor dem Ziel stehen, dass wir wirklich das erleben, wie hier dieser David, da kommen die Worte vor, wie hochgestellt, der Liebliche, die Gesänge Israels, das sind wir so schon Übergangsstufen hinein in die Herrlichkeit. Ich denke an meine Mutter, kurz vor ihrem Tod, wie sie oft gesagt hat, ich möchte gehen. Sie war ja schon so schwach, die Sehnsucht nach der Ewigkeit, auch hier bei David, der Hochgestellte, er war wirklich der Allmächtige in Israel, er war der Geehrteste von ganz Israel. Und er war der Gesalbte und er war der Liebliche. Und sogar der Geist Gottes hat durch ihn geredet. Und dieser Morgen, wenn die Sonne aufgeht, das ist wirklich die Auferstehung, von der wir heute, gestern und vorgestern hören durften. Ja, und zum Schluss noch ein Zeugnis. Meines Lebens. Ich durfte ja so eigentlich zum Verstande kommen, so um wie jeder Junge, so um 5, vier, fünf Jahren. Meine ersten Erinnerungen, die waren eben da drüben in diesem Reichenbach, als während des Krieges die ganze Familie Muhl aus Angst vor den bösen Deutschen. Nein, es war natürlich eine Verordnung der Schweizer Behörden, als der Krieg auch in der Schweiz drohte, dass die Familien und Kinder, also Frauen und Kinder, sich in die Berge ein bisschen womöglich zurückziehen sollten. Und da war meine Mutter mit uns 7 Kindern da drüben in Reichenbach. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch so Wort Gottes gehört, das mir bewusst wurde, als mein Vater da diese Bibelstunden hielt. Und da wurde ich dann auch prompt getauft, ich glaube, mein Vater weiß es noch, unfreiwillig, als ich so in einen Brunnen hineinfiel.
Und zwar eiskaltes Wasser.
Und da war die Schwester Frieda Strahm schon dort, da war die Schwester Lüthi dort. Und ich kann mich einfach erinnern, dass ich damals schon ein bisschen den Herrn lieb gewonnen habe, weil mir von allen Seiten so erzählt wurde, wie gnädig, barmherzig, wie gut unser Gott ist. Ich möchte alle Eltern dazu ermahnen, erzählt euren Kindern von dem Gott der Liebe, von dem Heiland, der es gut mit uns meint und auch tut, denn da werden Samen schon für die Ewigkeit in die Erde gelegt.
Dann denke ich aber auch gerade an den Gott, wie es im Jakobus geschrieben steht, der unwandelbar und unveränderlich ist in seiner Wesenhaftigkeit, in seiner Liebe. Gott ist unveränderlich, ohne Schatten. Kein Schatten, kein Hauch des Schatten der Unveränderlichkeit.
Wir kommen zum Schluss, indem wir die letzten Verse vom wunderbaren 29. Kapitel des Buches Hiob noch lesen. Hiob 29. Von Gott geschlagen, dass seine 3 Freunde irre wurden an ihm, ihm beibringen wollten, du, wer so von Gott geschlagen ist wie du, bei dem kann es nicht stimmen. Und die Haltung Gottes zu solcher Haltung der Freunde gegenüber hier, lautet der älteste Sprecher der Freunde, Eliphas, zu dem sagt Gott: Eliphas, geht jetzt schön zu meinem Knecht Hiob. Wenn der für euch Fürbitte tut, dann kann euch geholfen werden. Wenn nicht, muss ich an euch tun nach eurer Torheit. Was der Hiob erduldet hat, das hat er um eurer Sünde willen erduldet. Gibt es so etwas vor Gott, dass einer für andere die Schmach trägt, sich kreuzigen lässt? Und hier in Hiob 29, wie Jesus im sogenannten hohen priesterlichen Gebet beginnt: Vater, die Stunde ist gekommen. Was für eine. Und was macht er jetzt? Verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt, damit sie, meine Jünger und alle, die Liebe erkennen können, womit du mich geliebt hast, vor Grundlegung der Welt. Und Hiob beginnt hier, den ersten Versen, dass ich, lässt er seine Blicke zurückwenden, führen, als Gott noch mit mir war. Als ich in seinem Lichte durch die Finsternis wandte, da macht Hiob genau das Gleiche, was Christus in der unheimlichsten Stunde. Dürfen wir das auch? Wenn es mal ganz schwarz wird bei uns, schwer, verzweifelt, zurückdenken an was? An all die wunderbaren Erlebnisse, die der Herr uns geschenkt hat. Und dann in allen übrigen Versen darf er vor Gott und den Freunden bezeugen, was Gott ihm für Gnade, eine Erkenntnis geschenkt hat. Denn bitte, wer ist es, der gerufen hat, gerade als die Freunde ihn zusammengedroschen haben oder wollten, da sitzt er nicht nur in Sack und Asche, abgemagert bis auf die Knochen, alles voll Geschwür, Eitergeschwür und so weiter. Ruft er, ich aber weiß, dass mein Erlöser lebt. Aha, wie weit war der Hiob? Der wusste mehr. Ich beneide den Hiob, je länger, je mehr, um seine Christus- und Gotteserkenntnis. Wenn er dann sagen konnte, als ich meine Schritte in Milch badete, da dachte ich, dann ist der Schlemmer, dem hat nicht mal frisches Wasser genügt. Ne? Als ich meine Schritte in Milch badete und dann später habe ich gemerkt, was ist denn Milch? Die Anfangsgründe des Wortes der Wahrheit. Das Wort Gottes als Wasserbad. In den Anfängen, das ist Milch. Aber das andere, das nächste, und der Fels neben mir, wie heißt er? Christus. Ölbäche ergoss, da haben wir, sind wir wieder bei der Salbung. Ölbäche, die Fülle des Geistes hat Gott ihm geschenkt. Und nur erst als Hiob innerlich so reif geworden, in den Tagen meiner Reife, wagte Gott, ihn so zusammenzuschlagen, um der Torheit seiner Freunde willen. Und hat ihn dann nicht nur rehabilitiert, sondern aufs Wunderbarste beglückt. Und jetzt die letzten Worte. Ja, dann sagt er, konnte er sagen, das Herz der Witwe machte ich jubeln. Und für den, den ich nicht kannte, habe ich für sein Recht gesorgt. Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Christus hat mehr als einmal einem Blinden, blindgeboren, das Augenlicht geschenkt. Denken wir, wunderbar. Die meisten glauben das nicht einmal. Ne? Aber was steht hier? Da spricht der Geist Christi. Auge war ich dem Blinden. Zu denen, die meinten, sie wissen alles und haben das Verständnis und die Erkenntnis der Bücher Mose gepachtet. Allein sagt Jesus, wenn ihr sprechen würdet, von Herzen sprechen könntet, wir sind blind. Wir sehen Gott nicht, wir sehen nichts von seiner Herrlichkeit und wissen überhaupt nichts, wir sind blind. Dann hättet ihr keine Sünde. Das heißt, dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Dann hättet ihr keine Sünde. Und jetzt hier, Auge war ich dem Blinden. Hat die Schrift auch irgendetwas zu sagen
über die Bedeutung des Auges,
Wenn das Auge klar ist, dann ist der ganze Leib klar. Wenn aber das Auge trübe ist, dann ist der ganze Leib krank. Aha. Wenn nun Jesus, wenn ich sage, Herr, ich bin blind, von Herzen, auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, was ich sage, und er mir die Frage stellt, darf ich dann dein Auge sein? Und ich sage, oh ja, gerne. Ist dann mein Auge ganz klar, wenn Jesus mein Auge ist? Kann ich dann die Dinge ansehen und beurteilen wie Jesus selbst? Wunderbar. Das ist Hiob 29. Und jetzt die letzten Worte. Also, alle Kategorien von Menschen, Erlebnissen und Charaktertypen und alles ist in den vorangehenden Versen erfasst. Und jetzt zusammenfassend, kann man es noch so sagen, Hiob, der war alles in einer Person. Er war König, er war Priester, er war Arzt. In einer Person ist das der Herr Jesus auch. Ist Hiob vielleicht ein wunderbarster Tipp auf Christus? So ist es. Von Zeit zu Zeit kam er in die große Stadt. Man hat vor ihm einen Sitz hoch aufgestellt. Job setzte sich. Dann heißt es, die Jünglinge sahen mich und verbargen sich. Die Jünglinge, ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr den Bösen überwunden habt. Die stehen an der Front. Wenn der Job, nur die Gegenwart des Job genügte, dass die Jünglinge das nicht aushalten konnten, verschwanden. Die Greise, denen man den Platz anbieten soll, nach der Schrift, erhoben sich und blieben stehen, solange Hiob da war. Die Fürsten hielten die Hand vor den Mund, wagten kein Wort zu sprechen. Das war ja Gefahr, dass die da mal sich melden wollten. Die Stimme der Vornehmen verstummte. Die mussten nicht mal mehr die Hand auf den Mund halten, denn ihre Zunge klebte am Gaumen, solange der Hiob da war. Der brauchte nur da zu sein und hat eine Ausstrahlung, Kraft Gottes, besessen. Und jetzt verstehen wir, wenn wir die letzten Verse lesen, von Vers 21 an. Sie, alle, von denen vorher die Sprache war, sie hörten mir zu und harrten und horchten schweigend auf meinen Rat. Hatte der Mann eine göttliche Vollmacht? Nach meinem Worte sprachen sie nicht wieder. Wagte keiner noch ein Nachwort zu sagen. Sprachen sie nicht wieder, da gab es auch keinen Widerspruch mehr. Sprachen nicht wieder. Keinen Widerspruch mehr. Sie sperrten ihren Mund auf wie nach dem Regen. Und andere noch mehr, noch weiter, wie nach dem Spätregen. Das ist fein. Auf sie träufelte meine Rede. Das ist das wunderbare, sanfte Evangelium. Auf sie träufelte wie ein Tau meine Rede. Wird immer schöner. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Haben auch schon mal im Glauben irgendwie geschwankt oder trübselig reingeguckt. Und wenn wir uns an den Herrn Jesus wenden, hat er uns dann auch schon zugelächelt. Ihr Toren, warum seid ihr so blöd und glaubt nicht allem, was geschrieben steht? Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten, und das Licht meines Angesichts konnten die nicht trüben. Bei uns ist ja in der Regel so, wenn mich einer traurig anguckt oder niedergeschlagen und kriegsgrämig, dann verwandelt sich das bei mir auch in ähnliche Verhalten. Nein, das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Haben wir einen wunderbaren Herrn. Konnten sie nicht trüben. Ich, Hiob, wählte für sie alle den Weg aus. Hat ja Vollmacht gehabt. Aber was steht da? Wer spricht hier? Wer hat durch David gesprochen? Der Geist Gottes, Christi. Wer spricht hier durch Hiob? Der gleiche Geist Christi. Ich, Gott, Christus, wählte für sie den Weg aus, für dich und für mich, für uns alle. Darf uns das trösten? Ja. Dieses Wort gilt wieder auf der höchsten Ebene für Gott selbst. Ich, Gott, der Höchste, der Vater, wählte für sie alle meine Geschöpfe den Weg aus, und der Weg Gottes heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg. Ich wählte für sie den Weg aus und sitze als Haupt. Hiob saß als Haupt. Sitzt Christus auch als Haupt? Thront er auch wie ein König? Kommt das Schönste? Wie ein König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Aber ist das auch eine Kriegsschar? Paulus an Timotheus leidet Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Und alle Tränen abwischen dürfen von aller Augen. Amen. 42, da habe ich aufgeschlagen. Darf ich noch einige Worte sagen dazu? Haben wir noch Zeit? Also, das letzte Wort des Hiob. Hiob antwortete Jehova und sprach: Es ist er wieder Mensch. Mensch Hiob. Noch nicht das Wahrhaftige der Christus. Da spricht er: Ich weiß, dass du alles vermagst. Er hat jetzt Erfahrung hinter sich. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Ja, das braucht seine Zeit, um das zu erfahren und zu wissen. Ich weiß. Wissen wir alles, Hans? Du hast gesagt, wir wissen alles.
Wenn der Glaubende darf, wissen wir
alles. Also nicht wir.
Alles weiß, das
nicht
weiß
wir, aber Hiob weiß jetzt dieses eine. Und das ist ein ganz wichtiges Wissen, dass Gott alles vermag. Und dass kein Vorhaben ihm verwehrt werden kann, trotz aller Feindschaft. Aller Feindschaft heute, die wieder Gott steht. Wir wissen es. Wer ist es
gegen Rat verhüllt. Und das ohne Erkenntnis. Man will Gott Ratschläge erteilen, auch in unserem Gebet sehr oft. Wie wenn Gott nicht wüsste, was das Beste sei. Wir tun es dann ohne Erkenntnis. Lernen wir daraus, dass Gott es ja weiß, was das Beste ist für uns und für die ganze Welt, auch im Gericht, in den Gerichtszeiten. So habe ich den, ich armer Hiob, der langsam genesen von seiner Krankheit, so habe ich den beurteilt, was ich nicht verstand, so wie wir es tun. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Da wird er demütig, klein vor Gott. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, und du belehre mich. Das scheint eine Antwort Gottes zu sein. Dann Vers 5, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört. Wir haben vorerst das Evangelium, die Botschaft des Friedens, gehört mit unseren Ohren. Wir müssen diese Botschaft Gottes vernehmen, deshalb ist die Predigt und deshalb sind die Missionare und die Verkündiger am Werk, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Und wir dürfen es als Gemeinde hören. Vorerst. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Mit unseren inneren Augen. Mit unseren Herzensaugen. Wir dürfen ja mit offenen Herzensaugen ihn anschauen, wie er ist. Und werden dann nach und nach umgewandelt in sein Bild. Und jetzt Vers 6, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Wie kann ein Mensch demütiger sprechen als hier dieser Job?
Und jetzt liest noch die Worte an Eliphaz.
Noch der
nächste
Satz dazu.
Weil wir so schwer haben, uns so zu demütigen, wie es Gott wohlgefallen wird, hat sich Christus für uns gedemütigt. Und ihre Worte, die Jobs hier sind, wieder um der Torheit seiner Freunde willen, hat er es gefolgt. Jetzt liest er nochmal.
Ja, das wollte,
genau, was da kommt.
Das wollte ich ja noch einen Satz weiterlesen. Und es ist merkwürdig. Und es geschah, nach dieser Demütigung, nachdem Jehova diese Worte zu Hiob geredet hatte. Ja, jetzt habe ich doch die Worte des Hiob gelesen, wie er sich gedemütigt hat, wie er ganz klein geworden ist und bereut und bereut. Und dann geht es weiter, nachdem Jehova diese Worte zu Hiob gesagt hat. Da sehe ich nun den Heiligen Geist, der wirkt in uns. Und was wir aussprechen und meinen, wir sprechen es aus, hat schließlich der Heilige Geist in uns gesprochen. Und willst du jetzt, dass ich noch von jemand lese? Aha, gut. Auf Befehl. Da sprach Jehova zu Eliphas, dem Themoniter: Mein Zorn ist entbrannt wider dich und wider deine beiden Freunde. Warum nicht zum vierten? Es waren doch vier. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Job.
Nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Job.
Und nun nehmet euch sieben Pfarren und sieben Witter und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, vor Priester bei Gott. denn ich will, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit, denn, noch einmal, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Einen gewaltigen Trost, dass wenn wir nicht geziemend sprechen von Christus, dann spricht Gott der Vater zu seinem Sohn, sie haben nicht geziemend, aber um deinetwillen vergebe ich ihnen.
Und Hiob vollständig rehabilitiert. Es kommt noch etwas Nettes. Er bekam dann wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Ich habe nur 4 Söhne, aber auch 3 Töchter. Und die eine von den 3 Töchtern Hiobs hieß Keren-Hapuch, das heißt auf Deutsch Schminkbüchschen.
Also nicht von seinen, sondern von Töchtern des Hiob.
Ja. Ja, das hast du gesagt.
Ja, das habe ich korrigiert. Doch, eine deine
Tochter. Aber ich kenne meine 3 Töchter besser als du. Oder? Die eine davon, namens Eva, war so ein Schminkbüchschen.
Ja, stimmt, aber ich möchte sagen, er hat nicht nur 4 Söhne. Denn Söhne sind ja gemäß Psalm. Weißt du noch mal nicht, Söhne sind wie Pfeile im Köcher eines Helden. Und die treffen ja das Ziel und sind vor allem fähig für die Familie, für die Verpflegung zu sorgen auf der Jagd, nicht die Pfeile. In alten Zeiten. Und mein Vater hat noch mehr so Söhne, ich sehe da einen, nicht? Auch so ein Pfeil im Köcher. Noch weitere hier, vielleicht auch der Erwin Godel und weitere. Kenne, wo ich hinkomme, auch in Deutschland, da sind lauter so geistliche Söhne des Arthur Mull.
Schön, schön. Alle verschossen. Oder hat er noch mehr?
So. Ich darf dazu vielleicht noch das sagen, dass sogar mir dieses Glück widerfahren ist, sehr irdischerweise. Ich habe auch 2 oder 3 Söhne. Und 2 davon sind in meinem Geschäft. Und beide haben schon einen rechten Auftrag in unser Geschäft hineingebracht. Also auch ich habe das wörtlich jetzt erlebt, das geschieht nicht jedem, aber mir ist schon so passiert.
Und der wollte unbedingt Swiss Air Flieger werden. Da ich mich an das Wort Salomos hielt, erziehe deinen Knaben seinem Wege gemäß, und nicht wie der fromme Vater es gern hätte. Ja? Seinen Wege. Habe ich denn den Willen gelassen? Schon hat er mit 16 Jahren Militär, kann er gratis Flugstunden nehmen.
Komm, ja, der Erich, ja.
Schon flog er da allein. Ja, herum. Wir haben das gezittert, meine Frau und ich, und dann so. Gut, und dann hat er noch eine entsprechende Lehre angetreten mit diesem Ziel. Eines Abends kommt er wieder von einer Flugübung zurück und sagt: Du Papa, jetzt habe ich genug vom Fliegen. So, was ist los? Ja, also das und das, das ging noch. Aber jetzt heute darauf und dann das herunterputzen und gerade über der Erde noch rummachen. Nein, das.
Also Akrobatik war das.
Ja, ja.
Also, na, das so.
So. Dann haben wir gefragt, ja und jetzt? Dann sagt ein Bruder zu ihm, du, aus dir gäbe es ein prächtiger Lehrer sicher. Gut, Aufnahmeprüfung, ein Seminar, was passiert? Der Flieger fliegt der ganzen Länge nach durch. Der Flieger. Das ist auch der Flogen. Ja. Da. Erich, und was jetzt? Weiß nicht, dann sag, weißt du was? Jetzt kommst du mal so lange in mein Büro, bis du weißt, was du willst. Vielleicht nach 14 Tagen sagt er, du Papa, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und heute habt ihr gehört, heute ist er Chef im Büro und sein ältester Sohn und noch einer. Also unheimlich.
Schön.
Also, ja, aber die Zeit ist weit vorgerückt.
Ja, wir kommen zum Schluss. Wir schlagen auf Lied 180.